was ich lieb, was ich hab, was ich lieb, was ich hab. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baxman Love and Hate. Mein Name ist Nico Baxman. Ich bin bestens gelaunt, denn ich freue mich wieder auf eine schöne Stunde Quatschen mit meinen Freunden Dan und Bass. Schön, dass ihr dabei seid.
Whoop, whoop, whoop. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Love and Hate.
Yeah. Hey Nico, du bist nicht erkältet, du bist nicht krank, du klingst und siehst frisch aus.
Oh, danke schön. Ich habe aber eine sehr, sehr kurze Nacht hinter mir. Kennt ihr, habt ihr das auch mal gehabt? Also ich habe gut am Wochenende mal an einer Stelle ein bisschen länger schlafen können, was mir ganz gut getan hat, und habe dann gestern so bis, keine Ahnung, 12 noch ein bisschen rumgewerkelt und so, dann wollte ich mir ins Bett legen und um, ich glaube, 3:30 lag ich da immer noch und habe die Decke angeguckt, weil ich einfach nicht schlafen konnte. Kennt ihr sowas?
Insomnia to the fullest.
Ja, es ist, weil du an unseren Podcast gedacht hast und das so geil mit meinen Boys wieder am Start.
Das wird's gewesen sein.
Es bereitet dir einfach schlaflose Nächte.
Weißt du, ich war so aufgeregt, ne? Oh Gott, was machen die? Was passiert? Redet Basic wieder am Kopf und Kragen? Gibt es wieder solche Dinge, die hier knallen? Muss ich mich wieder aufregen? Muss ich wieder irgendwas
verteidigen? Oder ich spreche französische Rappernamen falsch aus.
Wird wieder Hip-Hop in Dreck gezogen hier. Wir finden es raus. Dafür ist dieser Podcast da, denn er ist für euch quasi die Reinwaschung dessen, was da draußen sonst an Hip-Hop-News stattfindet. Denn hier kriegt ihr quasi das, was links und rechts im Graben liegt. Das, was vielleicht nicht Beachtung findet. Was so wie so eine hübsche Blume, die da so quasi schon schön wächst und gedeiht vor sich hin, aber du kriegst es nicht mit, weil du nur auf der Schnellstraße unterwegs bist. Dafür ist unser Chefredakteur Boogie Down Bass dran und sortiert das für euch aus und bringt euch die News, die jeden interessieren. Allerdings fangen wir an mit etwas, was ungefähr jeder und sein Vater, glaube ich, schon mitgekriegt hat. Deswegen meine ganze Rede von eben Quatsch, trotzdem auch die 5% von euch dazu, zu einem dann recht tragischen Ereignis, was ich glaube am Freitag oder am Wochenende passiert ist.
Naja, es ist ja auch so, es geht um DMX, Darkman X. Er ist leider gestorben mit nur 50 Jahren. Aber er ist ja auch nicht nur generationsübergreifend, ne? Also, ist ja nicht nur, dass er im Underground, von Underground-Leuten gefeiert wird, von den Mainstream-Leuten und irgendwie was dazwischen von allen Leuten irgendwie. Ich wüsste jetzt nicht, dass es da Leute gibt, die sagen, was für ein Idiot, was für ein Scheißtyp, Kackmucke, auch wenn ich persönlich nicht immer so, weil ich eher so von dieser Soul-Geschichte komme, nicht immer so ganz getoucht wurde von seiner Musik, also von den Songs, Instrumentals, aber sein Rap-Stil, seine Stimme, das, was er immer gesagt hat, das hat schon Leute wie mich auch und tausende, Millionen anderer bewegt.
Es gibt schon Punkte bei ihm, an denen man sich abarbeiten kann. Ne? Also erstmal, glaube ich, auch von meiner Seite sehr, 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 schon sehr tragisch, aber auch eigentlich ein Weg, der sich in den letzten schon 10, 15 Jahren fast ein bisschen vorgezeichnet hat, hatte ich das Gefühl. Bei all dem, was da passiert ist, nach dem Mega-Hype irgendwann in Anfang der 2000er, um die 2000er rum war das ja, glaube ich, da, hast du schon immer mehr Schlagzeilen gehabt, wo du gemerkt hast, dass er mal ein bisschen zu viel Drogen konsumiert hat, ein bisschen durchgedreht ist, ein bisschen sich vielleicht auch verloren hat. Dann aber auf der anderen Seite auch wieder tolle Momente, an denen du gemerkt hast, dass er halt auch, ich glaube, auch dieses Aufeinandertreffen mit anderen Künstlern, welche Wertschätzung man für ihn und für seine Karriere hat. Ne? Dann gibt es aber auch so absurde Interviews, wie zum Beispiel, was ich auch so ein Fundstück dann jetzt im Rahmen von dieser ganzen Situation, wo er vor der Wahl zum Präsidenten Barack Obama, als US-Präsidenten, quasi gefragt wurde, was er davon hält, dass da jetzt ein schwarzer Präsident wird, und er kannte nicht den Namen und er wusste nicht, wer das ist und hatte keine Ahnung. Und er hat gesagt, was soll der Name und so, da passt nicht, der soll sich verpissen. Also es gibt schon sehr viele auch absurde Momente rund um den Kollegen, glaube ich. Trotzdem tragisch und ich finde auch immer schlimm, wenn sie zu schnell gehen und einen Tick zu früh.
Naja, 50 ist kein Alter so, ne?
Ja, auf jeden Fall. DMX, also was ich richtig cool finde an DMX ist, dass er einfach im Mainstream, aber auch im Underground-Bereich einfach so hoch respektiert wurde und noch immer ist. Man sieht es ja auch bei den ganzen Social-Media-Reaktionen, also nicht nur bei den großen Künstlern hat er die Hochachtung, sondern auch bei allen anderen Independent-Leuten, auch die ich kenne, da habe ich überall auch wieder Posts gesehen. Und die waren natürlich genauso schockiert wie alle anderen natürlich auch. Und ja, du hast natürlich schon gesagt, man konnte das natürlich schon so ein bisschen erahnen. Er hat natürlich sehr, 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 sehr viele Probleme mit den Drogen gehabt und sein Manager, das war nochmal so ein ganz kleiner Lichtblick, ich weiß nicht, ob ihr das noch mitbekommen habt, sein Manager hat ja einen Tag vor seinem Tod ja auch nochmal erwähnt, dass er noch immer am Leben ist und dass diese voreiligen Hashtags Rest in Peace DMX, dass das alles ja eigentlich aus seiner Sicht vollkommen absurd ist und dass wir noch warten sollen und es ist noch alles gut. Und aber gleichzeitig hat er dann auch gesagt, einen Tag später soll die Familie von ihm dann auch ein Statement veröffentlichen und da dachte ich mir schon, na, eigentlich sieht's eher nicht so gut aus und na, letztendlich hat die Familie ja dann das Statement veröffentlicht mit seinem Tod. Ja, sehr, sehr tragisch. Aber wie ich finde, DMX eigentlich so ein sehr authentischer Rapper, unfassbar charakteristische Stimme, auch von der Person her im Mainstream und im Independent einfach hoch angesehen.
Und Lebemann, ne? Also wir haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, ne? Wenn wir so da oder mit den Drogenproblemen, muss das jetzt nicht groß aufklabüstern hier so, ne? Aber wie gesagt, wenn du so ein Lebemann bist, man steckt da nicht in dem Leben drin, man kriegt das ja immer nur von außen mit über so eine Persönlichkeiten und Leute, die, wie gesagt, man ist mit denen nicht groß befreundet und kennt das Familienumfeld und alles nicht. Man hört das auch nur oder sieht das über Interviews, aber da kann man ihn dann schon als Lebemann bezeichnen, ne? Und mit den Problemen, die Nico angesprochen hat. Ich nenne das dann immer gerne Sekundärprobleme. So, wenn du so mit 20, 30, 40 irgendwie ziehst du voll dein Leben durch und Drogen ja oder nein oder was auch immer du machst. Oder du machst Extremsport und Knochenbrüche hier und da und wie auch immer. Der Körper wird das irgendwann mitmachen, wird das jahrelang mitmachen, jahrzehntelang mitmachen. Und wenn du Pech hast, ist halt nicht mit 70, 80, 90 Schluss, sondern ist vielleicht mit 50, sagt der Körper irgendwann, ey Leute, ich kann nicht mehr so viel ab wie mit 20. Aber gut, da will man sich auch nicht zu weit hinauslehnen. Aber das ist immer so, kriegt man eben auch in vielen anderen Bereichen so mit, wo das dann eben so passiert. Ne?
Wir haben auch im Backsmith Stammtisch übrigens recht ausführlich noch ein bisschen darüber gesprochen, weil es da ja auch noch genug Geschichten gibt. Und ich würde sagen, Song. Ne? Habt ihr rausgesucht?
Nee, nein.
Nein?
Nein. Doch, gleich ein Song, aber ganz kurz noch eine Minute. Wir haben bei Instagram gab's von R.A. The Rugged Man, der hat sich leicht aufgeregt über die ganze Social Media oder über ein paar Leute, die dann immer so schreiben, ey, Mitleidsbekundungen hier und da, das schreibt ihr immer nur erst, wenn die Leute sterben. Vorher habt ihr euch jahrelang um die Leute nicht gekümmert. Also es war ja ein MF Doom, J. Dilla, Sean P., Big L, wer auch immer so im Underground irgendwie vielleicht von uns gegangen ist. Und auf einmal sind sie alle Hardcore-Fans und oh, scheiße, was ist da passiert? Es tut mir leid. Und genauso jetzt eben auch bei DMX. Und da hat er sich ein bisschen drüber aufgeregt, dass die Leute dann immer nur so eine Aktion schön benutzen, so um zu reden, um einfach nur mal was sagen zu können und eigentlich hier Maul halten sollten.
Du bist halt recht ruhig und die Pausen werden immer so lang. Ich muss ein bisschen darauf aufpassen. Ich weiß nicht, ob es am Call liegt oder ob jetzt noch eine Information, wenn ihr kommt, darf ich jetzt auf einen Song überleiten? Oder?
Ja, ich wollte es noch mal gesagt haben.
Okay, alles klar. Wir versuchen ja noch ein bisschen den Fluss der Sendung zu erhöhen, denn bisher ist noch ein bisschen Wasserstand Ebbe gerade. Wir kriegen das noch hin. Jetzt gehen wir über einen Song über. Habt ihr denn einen ausgesucht?
Ja, du durftest dir doch einen aussuchen, mal wieder.
Ja, aber darf ich doch normalerweise gar nicht.
Ja, aber komm, bei der Thematik, da haben wir uns gesagt, komm Nico, hau mal einen raus.
Und du findest auch einen Song, den Dan direkt in seiner Playlist irgendwo in seinen Ordnern sofort findet.
Ich hab getwittert direkt zu der Nachricht. Dann habe ich kurz nur zwei Zitate, hier zwei Lines kurz zitiert. Aus X Gon Give It To You. Und ich würde sagen, den Song wünsche ich mir da jetzt auch.
Alles klar. Bekommst du.
Und dann machen wir gleich weiter bei Love and Hate. Was ich lieb. Wir sind immer noch bei Love and Hate und wir gucken mal, wie das Tempo hier hochgeht. Denn jetzt wird es ein bisschen hitziger, glaube ich, oder? Du hast ein bisschen Beef mitgebracht, Bass. Was ist da los?
Nee, Beef habe ich gar nicht mitgebracht. Ich
find, doch, das ist komm. Lass mal ein
ist
bisschen
das Beef? Hier. Beef zwischen, ja, Männern und Frauen oder Love and Hate, so Male und Female.
Genau. Jetzt gibt's ein bisschen was. Jetzt gibt's was.
Wir sind ja nur drei Boys hier. Carla ist auch noch da, still im Hintergrund. Gruß an Carla. Ja, ich habe die Donnerwetter mitgebracht. Donnerwetter hat mit einem Donnerwetter. Ja, eine Rapperin aus, jetzt wieder aus Heidelberg oder ursprünglich Heidelberg, und dann war sie mal woanders, jetzt wieder in Heidelberg, hat auch mal sich ein bisschen Luft verschafft auf ihrem eigenen Instagram-Account. Und da geht es darum, dass sie sich so ein bisschen drüber aufgeregt hat oder so ein bisschen, also so einfach mal sich Luft verschafft hat, weil es eine Menge Männer da draußen gibt oder Rapper vielleicht, egal ob es Rapper sind oder nicht, Rapper, die sie gerne mal mit Female Rapperin oder mit Rapperin XY vergleichen und sie das total schräg findet, wenn da jemand kommt so, ey Cole, du bist voll cool, du klingst wie XYZ, also Korae zum Beispiel war da als Beispiel. Und sie hat halt in ihrem Instagram-Account geschrieben, dass das bei Männern, wenn jemand das bei Männern über Männer sagt, das ist eher so ein Biting, wie so ein Biting-Charakter und verpönt ist. Und bei Frauen, wenn du sagst, du klingst als Female MC wie der und die Rapperin, dass es eher wie ein Kompliment ist, findet sie halt sehr schräg, einfallslos und austauschbar.
Eigentlich hast du schon gesagt, eigentlich müssten wir hier, Carla Redaktion ist im Hintergrund, auf jeden Fall mit zu Wort bringen. Ist nämlich jetzt schon wieder schwierig, wenn drei Typen sich über sowas unterhalten. Wenn das aber so bei ihr ankommt, ist es natürlich ein Punkt, und das ist dann immer wie bei allen diesen Themen, da muss man das genauso ernst nehmen. Ertappt ihr euch dabei, dass ihr eigentlich schnell in dieses Klingt-wie-Muster generell verfällt?
Ja, genau, das ist genau die Sache, die du sehr gut ansprichst, so, ne? Dass man so, sofort einen Vergleich sieht und nicht sofort verfallen, aber das ist als Hörer, als Produzent, als DJ oder irgendwas, kommt darauf an, wie man die Musik sieht, konsumiert, wahrnimmt. Ich glaube aber schon, dass man schnell nicht versucht, sondern wenn man einen Vergleich hat, dass man denkt so, ey, der klingt ja so wie der und der. Aber ich glaube, das hat auch oft damit zu tun, dass man jemanden verwechselt. Dass du jemanden hörst, also wenn das jetzt nicht so eine prägnante Stimme ist, vielleicht wie ein DMX, den wir gerade hatten, oder wenn ich jetzt im Female Rap in Deutschland bin, wie Tietje zum Beispiel. Ich glaube, Tietje erkennst du unter Tausenden von Rapperinnen. Aber dass man sagt so, das ist doch der und der und die, dass man sich da irgendwie verliert. Aber auch gerne mal, ey, cool, das ist schon so ein Kompliment-Ding. Aber ich mache da keinen Unterschied zwischen männlich und weiblich oder so. Also, ja.
Also für mich ist das immer eine Frage, wie du auch schon gesagt hast, Space, eigentlich eine Frage des Genres, in dem man sich entweder auskennt oder nicht auskennt. Und ich für meinen Teil muss sagen, in den Songs oder in den Genres, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, die eher so an mir vorbeigehen, da ist das für mich auch schwer, da irgendwie so einen richtig krassen Unterschied zu merken, weil ich einfach nicht diesen Blick habe für diese Unterschiede, die dann ja doch teilweise ja doch existieren, wenn ich jetzt andere Leute höre, die sagen, keine Ahnung, Rock klingt so und so, oder der andere sagt, Heavy Metal, das ist für mich alles Heavy Metal, nur weil es irgendwie eine Bratgitarre ist. So, deswegen ist das für mich etwas, was ich niemals für mich persönlich irgendwie beurteilen könnte und irgendwelche Unterschiede feststellen könnte. Wenn man das jetzt wiederum auf Soul oder Funk oder Hip-Hop umlegt, dann kann man auch schon teilweise sagen, okay, es klingt halt ähnlich, aber das ist halt ein Prozess, der erfolgt unterbewusst bei mir. Ich stelle mich jetzt hin und sage, ah, der neue Song von XY, der klingt aber wie der und der. Muss ja, es ist erstmal für mich nur eine Feststellung. Es muss ja auch nichts Negatives sein. Es kann ja auch durchaus, wie du auch schon gesagt hast, Bass, auch ein Kompliment sein. Und es gibt natürlich auch irgendwelche kuriosen Momente, vielleicht ging euch das ja ähnlich, als ich zum ersten Mal Action Bronson gehört habe, da dachte ich, das wäre Ghostface Killer von Wu-Tang Clan. Das ist natürlich ein Beispiel, wo man dann wirklich verwirrt ist, weil man dann sagt, ey, ist das jetzt Ghostface Killer oder versucht der den jetzt zu kopieren? Das sind solche extremen Situationen, wie ich finde, aber die kommen natürlich nicht so oft vor. Aber ich verstehe natürlich den Unmut von Donnerwetter. Sie will sich natürlich nicht irgendwo in eine Schublade stecken lassen. Sie will natürlich auch, wie sie ja in ihrem Post ja auch sagt, auf ihre Technik, auf ihre Reim-Patterns, darauf soll Wert gelegt werden und nicht, wie sie halt klingt. Weil wenn sie rappt, klingt sie halt nun mal so, wie sie klingt. Wenn sie sich nicht verstellt, dann kann sie ja auch nicht großartig etwas daran ändern. Das ist ja dann ihre natürliche Stimme. Und das, was sie dann beeinflussen kann, ist natürlich dann, wie sie ja sagt, ihre Reimtechnik. Und ich denke, da sollte man sie dann auch anhand, in Anführungsstrichen, bewerten.
Sie fand es ja auch schräg von den Leuten, oder sie behauptet, und das ist keine Behauptung, sie hat ja gesagt, dass sie dann halt verglichen wird mit als Beispiel jetzt Tic-Tac-Toe war da als Beispiel genannt, Cora ja. E, vielleicht Schwester Eva noch und so. Und das macht es denn so, da wirft sie auch in ihren eigenen Kommentar so in den Raum so, Leute, kennt ihr eigentlich noch andere? So, ne, das sind so diese üblichen verdächtigen Female MCs, die von den Leuten so gekannt werden und dann findet man da irgendwie einen Vergleich, ohne sich mit der Materie überhaupt so ein bisschen wirklich, also mit weiblichen Rap-Stimmen auszukennen.
Aber vielleicht würde es sich ja auch freuen, wenn jemand sagt, ey, du klingst wie die deutsche MC Light oder du bist voll dabei wie Queen Latifah. Wenn ich deinen Track höre, dann erinnere ich das sofort an Queen Latifah. Dann wäre es ja vielleicht etwas, wo sie sagt, ey, das ist ja eigentlich etwas Cooles, weil das sind ja auch vielleicht auch meine Heroes gewesen damals. Also es kommt halt immer auf den Vergleich an. Klar, Tic-Tac-Toe ist jetzt natürlich nicht der Vergleich, den sie hören will als MC.
Wie du schon sagst, wenn du jetzt so Queen Latifah, MC Light so in den Raum wirfst, Roxanne Chanté vielleicht von noch und so, und dann da bin ich sofort bei dir, was du sagst, was sie auch geschrieben hat, wo man sagt, wo es um Rhyme-Pattern geht, Stimmlage auch so ein bisschen, nicht einfach nur so, oh ja, das erinnert mich an irgendwas, so sehr, sehr oberflächlich, sondern da hat sich schon jemand, da kennt sich jemand mit weiblichen Rap-Stimmen aus und über die Jahre so. Das finde ich dann schon viel wertvoller, wenn man da so ein bisschen konkreter wird und das nicht einfach so oberflächlich macht.
Ja, genau.
Ich habe schon ziemlich viel von ihm gesagt, sehe auch immer so das grundsätzliche Problem, dass ich viel von dem nicht so ganz verstehen kann, weil es für mich immer Geschlechterunterschiede egal sind im Zweifel der Betrachtung von Musik. Ich ertappe mich aber natürlich schon auch schnell dabei, Leute in eine Klingt-wie-Schublade zu packen, weil ich einfach zu viel gehört habe. So. Und das selber führt natürlich dazu, dass ich Musik vielleicht auch schneller bewerte als andere. Deswegen ist es mir auch immer so schwer, dieses Gefühl von außen, das sie da so beschreibt, so vielleicht auch komplett mitzunehmen, weil ich es vielleicht auch anders bewerte. Versteht ihr, was ich meine?
Also wie ist das zum Beispiel jetzt so von Mann zu Mann? Weißt du, wenn Fan X oder Rapper X vielleicht irgendwie im anderen Rapper schreibt oder sagt so, ey, du klingst wie der und der. Also da finde ich schon, das kann sehr schnell nach hinten losgehen, dass ein Rapper sagt so, der sich in seinem Ego irgendwo angegriffen fühlt und sagt so, willst du mich hier verarschen? So.
Ja, aber das ist ja der grundsätzliche Punkt. Und nur wenn sie sich drüber aufregt, heißt es ja auch nicht, dass es dann automatisch stimmt. Und ich glaube, dass sie sich drüber aufregt, ist ja auch nur ein Punkt dafür, dass besagtes Rapper-Ego vorhanden ist und sie sich damit dann auch dagegen wehren möchte. Sei ihr gegönnt. Ich hoffe, dass die Vorurteile, die da drin stecken, nicht dann auch noch irgendwie genderspezifisch sind, sondern dass es wirklich nur um das vielleicht recht limitierte Portfolio an Rapperinnen in diesem Fall, dass es daran liegt, dass er mal mit Schwester E, Schwester
Eva, Tic-Tac-Toe oder so wirklich. An alle Leute da draußen. 365 MCs, weibliche MCs. Das Thema wird in den Medien auch immer mal wieder angerissen. Da kann man
schöne Grüße an Mona Lina.
Da kann man sich gut schlau machen.
Ja, die wird dafür sorgen, dass das Klingt wie da nicht so sich durchsetzt. Ich kriege ja jede Woche die Newsletter von ihr und so. Klingt nicht wie. Da gibt es viel unterschiedliche, viel gute Sachen. Und das ist mein Schlussplädoyer dafür. Ich finde es halt total stark, dass wir mittlerweile so viele haben. Weil früher gab es halt nur die kleine Handvoll, mit der man noch verglichen wird. Heute hast du so viele unterschiedliche tolle Künstlerinnen, dass es einfach auch nur spannend wird, wie die sich wieder neu entwickeln werden. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr einen Queen Latifah-Song ausgewählt habt.
Nein, Donnerwetter ist ja selber Artistin.
Schwein gehabt an der Stelle, würde ich sagen. Was nehmen wir denn?
Ja, Donnerwetter. Sie hat den letzten Track, den sie gemacht hat, Irgendwie immer heißt er. Hatte ich auch schon in meiner Playlist. Ja.
Hört euch auf jeden Fall Rocking with the B-Bass an, denn da kriegt ihr diesen ganzen heißen, geilen Scheiß. Und jetzt ein Highlight gemixt von DJ Zwei Finger Dan. Und dann geht's gleich weiter bei Love and Hate. Neues Thema, neues Glück, denn wir haben immer noch hier bei Love and Hate natürlich auch den Auftrag, euch ein bisschen Material mit auf den Weg zu geben, mit dem ihr euch weiterbilden könnt in Situationen, in denen ihr im Moment viel Zeit zum Benutzen von Mediatheken. Und das hat offensichtlich der gute Boogie Down Bass auch gemacht und hat ein bisschen in der ARD-Mediathek rumgestöbert und hat was gefunden, was er euch mitteilen möchte.
Ja, aber nur ist es nur für die Leute, die auch GEZ-Gebühren bezahlen.
Okay, also nicht klar. Ich bin dabei.
Ja, ARD-Mediathek im Internet. Da gibt es eine tolle Doku-Reportage und die heißt Wer rettet die Clubs? denkst du so, ja, okay, worum geht's? Nein, es ist sehr, sehr Rap-Hip-Hop-lastig, weil Galf, der süddeutsche Rapper Galf, viele werden ihn im Untergrund, ist er schon eine kleine Koryphäe, ist er schon ein cooler Dude, ein cooler Typ, der durch Deutschland gereist ist, durch verschiedene Städte und hat kleinere Clubs besucht und mit vielen Leuten gesprochen, mit Künstlern und mit vielen administrativen Leuten, die rundherum um die Clubs und die da für die Clubkultur da sind, gesprochen, wie es ihnen momentan geht und die allgemeine Lage der Nation in Bezug auf Corona. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das mal wieder ein bisschen aufgefrischt habe, mir da reingeguckt habe. Und ich meine, ich habe einen normalen 9-to-5-Job, aber ich bin selber DJ, ich habe viel in den Clubs gespielt. Ich kenne sehr viele Leute aus und um die kleine Clubkultur. Und eins vorweg, ich finde diesen Artikel sehr emotional. Da kann man sich gut reinversetzen. Also da geht es ja nicht um so große Riesenfirmen oder Riesenhallen, wo man sagt, uns geht schlecht und keine Zuschauer im Fußballstadion, auch wenn man Fußballfan ist und so, man steckt dafür drin. Aber so kleine Clubs, wenn man selber damit zu tun hat und da geht es um Booker, um Barleute, um Clubbetreiber, um die Künstler, die nicht mehr auftreten und ihre eigene Meinung. Es geht halt in den Bericht darum, da wird dann so sehr viele O-Töne, immer so reingestreut und natürlich Interviews, die Galf führt mit Leuten. Morlock Dilemma fällt mir da als erstes ein, der so in der Hälfte der Doku auftaucht. Sehr, sehr, sehr interessant, diese Meinung auch mal so zu hören und sich selber ein Bild, vielleicht sein Bild nicht zu ändern, aber einfach mehr Informationen über diese ganze Clubkultur und was da einfach passiert. Jetzt in der Corona-Zeit.
Ist ja auch nicht einfach, ne? Also man muss sich mal vor Augen führen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Gefühl von dem ganz simplen Clubgehen ist, glaube ich, mittlerweile so weit weg, dass ich auch nicht so sicher bin, dass es, wenn dann irgendwann Clubs wieder geöffnet werden und Veranstaltungen wieder gemacht werden, dass es dann auch einfach wieder zurückkommt. Oder was denkt ihr, wird das schnell gehen, dass sobald die Clubs offen sind, die Leute auch wieder reinströmen?
Ja, das ist die spannende Frage. Ja, das ist die spannende Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, falls es dann wieder weitergeht. Wie wird das dann aussehen? Werden die Clubs dann in diese alte Gewohnheit wieder reinkommen können? Oder gibt es dann, ich meine, wir haben ja schon, das Clubsterben haben wir jetzt auch schon mitbekommen. Oder wird es dann wirklich so weit sein, dass man jetzt nur noch eine Handvoll Clubs hat und dann sich dann auch die Konditionen für die Künstler ändern? Weil es ist ja auch das Finanzielle, was ja auch nicht wirklich jetzt, was ja noch in den Sternen steht. Wie sieht das dann aus mit den Gagen? Wie sieht's aus mit dem Bezahlen von dem Personal in den Clubs nach dieser ganzen langen Durststrecke? Wird das genauso wieder sein wie vorher? Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Leute heiß drauf sind, natürlich wieder in die Clubs zu kommen. Aber ich weiß, ich bin noch nicht so wirklich sicher, wie das dann aussehen sollte. Wenn jetzt wirklich ein Restart an den Start geht, dann kommt es darauf an, wie lange das noch dauert. Im Oktober im letzten Jahr zum Beispiel, als dann wieder die Restaurants und die Bars geöffnet hatten, da hatte ich ja einen Gig in der Bar oder in einem Restaurant und da schien dann soweit alles erstmal wieder normal zu sein. Da habe ich eigentlich, außer dass die Leute und das Personal eine Maske getragen haben, eigentlich keinen großen Unterschied festgestellt. Und naja, einen Monat später war dann wieder alles zu. Also ich glaube, es steht und fällt mit der Länge, die es jetzt noch dauert. Ob sich die Clubs weiter über Wasser halten können, über vielleicht noch ein Jahr oder vielleicht sogar länger, das ist, glaube ich, so die Frage, die für mich jetzt im Raum steht.
Also wenn man diesen Bericht so sieht und so ein bisschen verinnerlicht, deswegen sagte ich anfangs auch, dass es sehr emotional sein kann, wenn man selber vielleicht betroffen ist. Und Morlock Dilemma hat es auch für sich auf den Punkt gebracht, dass ja du hast es gesagt, dieses Clubsterben, was ja schon vor Corona vonstatten geht, so ein bisschen schleichend, mal mehr, mal weniger schleichend, mal ein bisschen plakativ, mal schleichender. Das hat jeder in der Großstadt schon mitgekriegt, ob es nun jetzt in Hamburg ist, Sternbrücke wird saniert und schon sind 3-4 wichtige Hamburger Indie-Clubs bedroht. Und Morlock Dilemma hatte eben auch von dieser Gentrifizierung gesprochen. Das Problem hat auch in Hamburg, wenn ich als Beispiel Haus 73 nennen ja. darf und werde, dass sie mit ihren Nachbarn da immer Probleme haben. Da muss nur einer querschießen, der keinen Bock auf die Sache hat und schon hast du mit so neu zugezogenen Schanzenbewohnern oder vielleicht auch alteingesessen, man weiß es nicht, hast du da Ärger. dass da schon Probleme sind, dass da schon Tausende, Hunderttausende von Euro aufgebracht werden, um Clubs so zu gestalten, dass sie vielleicht nicht den Nachbarn nerven, wenn dann am Wochenende Musik läuft. Und jetzt kommt natürlich auch noch Corona dazu mit den ganzen Problemen. Und wie viele Clubs werden überleben? Diese O-Töne in diesem Bericht, das war so, wo viele Leute ihre Hoffnung echt aufgegeben haben und sagte, die Clubs sind schon längst tot. Also jetzt, ne, wo viele sagen, so 50% der Clubs, also jetzt, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber da ist man sehr pessimistisch, also nicht nur in diesem Bericht, auch wenn man mit Leuten spricht, denke ich mal, müssen wir uns darauf einstellen, dass ein wirklich großer Teil vieler kleiner Clubs, die sowieso vorher schon am Anfang von der Hand in den Mund gelebt haben, also nicht nur der Clubbetreiber, die Barleute, alles drumherum, ne, das Catering und alles, alle Leute, die dafür gesorgt haben, dass so ein Club läuft, haben ja nie so richtig große Rücklagen. In der Branche weiß ich nicht, wie man sich da riesige Rücklagen erarbeiten kann. Ich denke, das wird leider so sein, dass es einfach viele Clubs in der Art und Weise nicht den Sprung da aus der Scheiße herausschaffen.
Ja, ich bin mal gespannt. Förderung, Kulturförderung wird, glaube ich, ein sehr, sehr großes, entscheidendes Thema, das wir wahrscheinlich in der Postpandemie oder in der Übergangszeit auf jeden Fall noch haben werden, wo ja schon in verschiedensten Ausführungen, so angefangen bei Till Brönners großem Statement, sowohl Künstler als auch dann Clubs irgendwie sich ja schon so ein bisschen geäußert haben darüber, dass da nicht etwas sterben darf. Und ich bin mir ehrlicherweise ziemlich sicher, dass der Tourkalender voll sein wird und dass dann auch eine Allianz zwischen Künstlern und Clubs und Veranstaltungsorten dann finden wir dann das, was wir für Clubs haben im Kleinen, gilt auch für Festivals im Großen und sowas alles. Und ich bleibe nach wie vor dabei, dass es eine ganz große Gefahr gibt, dass auch, keine Ahnung, Tina und Thomas, die imaginären Max Mustermanns und Melanie Mustermanns, dass die vielleicht auch einfach nächstes Jahr zu einem Festival weniger gehen, weil sie es nicht mehr leisten können oder weil sie nicht mehr wollen. Und das muss man alles
beobachten. Das sind ja diese berühmten Sekundärprobleme, ne? Also wenn das Geld bei vielen Fans knapp wird durch Corona oder knapp ist, tauchen genau diese Probleme auf.
Wir warten mal ab. Brennt den Club ab oder wie heißt der Song?
Wer rettet die Clubs? Galf rettet vielleicht die Clubs mit einem richtig coolen Song.
Da würde ich mal so, also ich glaube, Galf würde die Clubs nicht mit dem Song retten. So viel, da lehne ich mich mal aus dem Fenster an der Stelle. Schöne Grüße an der Stelle. Es ist sehr gut, aber ich glaube, da müsste schon eher weiß ich nicht, Shirin David.
Wichtig ist, dass du hast es schon gesagt, Leute, es müssen sich viele Leute, auch bekannte Leute und Leute, die Geld haben, sich solidarisieren. Aber jetzt hören wir erstmal einen Song.
Mobilier doch mal den Hafen da, wie sieht's denn damit aus? Vielleicht kannst du da ein bisschen sammeln für den Club.
Ja, wer weiß.
Das wäre doch eine Idee, Patenschaft für Clubs. Ich habe ja wisst ihr was, ich habe ja die ganze Zeit mir überlegt, warum gibt's das? Gibt's das vielleicht nicht? Und wenn ja, warum gibt es das nicht? Warum hat man sich als Clubs nicht so gemeinsam aufgebaut? Jetzt zum Beispiel Reeperbahn, Kiez oder so. Dass man so einen Fundus, also so einen Fonds gebaut hat quasi, wo jeder imaginär Freitag, guck mal, pass mal auf. Meine Idee für die Clubs, Reeperbahn. Wir machen die Seite rettet die Reeperbahn.de.
Dort. Die gibt's auch, glaube ich. Da gibt's, ja, glaube ich, so ein. Okay. Irgendwas mit rettet den Kiez oder so. Ich habe irgendwas auf Facebook oder so. Es gibt da irgendwas.
Wenn es das schon gibt, haut es mir um die Ohren und dann, Entschuldigung, dass ich es jetzt gerade nicht weiß. Aber meine spontane Idee ist gerade, quasi die Clubstraße aufmachen und du kannst in jeden Club reinklicken und überall läuft ein Mix. Und es muss ja gar nicht live gemixt sein, aber es läuft ein Mix. Und du klickst dich ein und weil der Mix cool ist, trinkst dann Bier. Oder eine Cola oder was auch immer. Hinterlässt also imaginär dein Token für das Getränk, von mir aus 2 Euro oder irgendwie sowas.
Hörst das erinnert mich, weißt du, woran mich das erinnert? Weiter. Das ist schon
eine Dekade. Ich habe mir einfach mal eine Idee reinquatscht hier.
Ja, ich fällt mir gerade so, du kennst mich ja.
Ja, genau.
Die Idee, kennst du noch Second Life?
Ja, klar.
Und ja, genau da war es. Du konntest da in Clubs reingehen und DJs zuhören, die gerade wirklich live online waren und Sachen gespielt haben und so.
Da gab es auch ganz andere schlimme Sachen. Deswegen
hat
sich das nicht durchgesetzt. Aber mir reicht ja schon die Idee, guck mal, einen Mix zu machen. So. Und dann machst, guck mal, wo habt ihr das? Habt ihr das letzte Mal auf dem Kiez irgendwo aufgelegt? Irgendjemand von euch?
Nee, auf dem Kiez nicht.
Nee, ne?
Nee.
Ja, das Hacken macht ja gerade auch viel Twitch-Kram und so.
Ja, aber guck mal, Hacken zum Beispiel. Ich sehe schon so schön Hacken, so ein Boogie Down Bass Mix da, und dann läuft er da und dann komme ich da vorbei und trinke eine Cola Light. Das war auch.
Achso, doch, im Hacken war ich. Da habe ich eine Stunde einen Mix gemacht im Hacken.
Und schmeißt deinen virtuellen Tipp in die Tippbox.
Richtig, sozusagen. Genauso. Genauso. So sehe ich das. Also, wenn das nicht die Idee ist, die sie rettet, weiß ich auch nicht. Und wenn nicht brennt den Club ab, der Song ist, dann weiß ich auch nicht. Welchen nehmen wir?
Ja, Funky Time hören wir von Galf. Featuring Kwame und Retrogott.
Der Ansatz zur Rettung der Clubs. Spaß. Aber hier gleich weiter. Wir retten Love and Hate heute noch. Die Sendung wird besser. Also, bleibt dran. Das ist Love and Hate. Mein Name ist Nico Wexwin. Bei mir sind Dan und Bass. Und jetzt geht's um Nasty Nas.
Klingt so ein bisschen wie Peter Lustig in Löwenzahn.
Kennt ihr das? Stellt euch mal vor, wenn ihr so halt wie ich, so, ich moderiere den ganzen Tag irgendwas vor mich hin. Vor allem so bestimmte Produktionstage, da rede ich die ganze Zeit, habe ich irgendwelche Calls, sind irgendwelche Meetings mit Leuten, dann mache ich wieder Podcast-Produktion und ich rede und rede und rede. Überleg mir Überleitung, mach Anmoderation, mach alles, baue so Brücken. Ganz oft versuche ich für Bass so Brücken zu bauen, dass er quasi nur so reinfliegen muss in den Einflugschneise und dann kann er sein Thema dann. Und diesmal habe ich gemacht, mache ich es mal kürzer und mache nicht einen großen Bobs, sondern sage einfach nur Nasty Nas und mal gucken, was er daraus macht. Und
schon
habe ich große fragende Augen geguckt. War es das schon? Kommt der Mikro, wieso redest du nicht 6 Minuten vorher?
Bevor du hast mir direkt ein Bein gestellt sozusagen.
Ich habe noch einen Mund voll hier. Ich war doch auf dem Gruß aus der Küche.
Aber du enttäuscht mich gerade. Du hast gerade gesagt, du musst dir immer Überleitung überlegen. Ich dachte, du hast so ein Portfolio an zig Millionen Überleitungen und poolst sie einfach wie so ein Freestyler.
Nee, aber das
sie einfach aus deinen Hirnwindungen.
Aber das wäre ja scheiße, dann wäre es ja so durchgekaute Kacke.
Nee, das ist
Protokoll.
Ja.
Jede meiner Überleitungen ist fresh produziert. Das ist wie so ein guter In-N-Out-Burger.
Der wird wie so ein Sneaker, den du frisch aus der Box holst.
Der wird frisch produziert. Ja, ich habe quasi eben die Tomate geschnitten. Guck mal. Ich habe so einen Salatschüttler gegeben, der hat gerade das Salatblatt so trocken geschüttelt. Ich habe die Tomate und die Zwiebel nebenbei geschnitten, während ich mit der anderen Hand den Burger gedreht habe und leg das jetzt alles so aufeinander. Frisch servierte Überleitung. Jedes Mal aufs Neue für dich, Base. Die ist ja auch so restlich zusammen.
Und aber wir haben ja ein Thema, ne?
Ja, Nasty Nas.
Nasty Nas ist mit Illmatic in das Verzeichnis der US-amerikanischen Tondokumente gelangt. Also sozusagen in die Library of Congress. Er hat es dahin geschafft.
Jeha!
Klingt erstmal so ein bisschen trocken, wie so ein Trockenbrot, wenn man sich damit nicht auskennt. Aber es ist schon eine ordentliche Auszeichnung. Er ist nicht der erste Rap-Hip-Hop-Künstler, der in der Library of Congress gelandet ist. Run DMC zum Beispiel, NWA, De La Soul habe ich hier stehen, Jay-Z sind einige Kandidaten, die auch schon in der LOC gelandet sind. Einmal kurz vorweg, die LOC. Also warum man, wenn man da landet in der nationalen Recording Registry, ich kann es mal vorlesen hier. Das National Recording Registry wird unsere Geschichte durch diese lebendigen Aufnahmen von Musik und Stimmen bewahren, so hat es die Sprecherin gesagt, die unsere Menschlichkeit widerspiegeln und unsere Kultur der letzten 143 Jahre geprägt haben, sagte Carla Hayden vom Librarian of Congress. Ist schon, da musst du schon, ich weiß jetzt nicht durch wie viele Instanzen das geht und das bewertet wird, aber ich glaube, Nas ist da schon ganz richtig aufgehoben.
Auf jeden Fall. Also ich finde ja ganz oft bei solchen Preisen und solchen Lobhudeleien, dass Rap immer noch viel zu wenig Preise und irgendwelche Ehrungen bekommen hat dafür, dass es mein scheiß ganzes Leben geprägt hat. Ihr Leute da draußen, macht euch mal einen Begriff. Insofern ist aber jedes Mal das schon ein schönes Gefühl, auch wenn es ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, und jetzt können wieder Dan und Bass sagen, von eurem Ur-Hip-Hop-Gefühl ja eigentlich scheißegal ist, oder?
Dankeschön. Genau das wollte ich gerade sagen. Mir sind Preise sowas von egal. Ich verstehe auch nicht die Leute, die die Oscar-Verleihung sich angucken und Leute dabei feiern und sie alle durchdrehen, wie sie so eine Trophäe bekommen. Und ich habe Kanye West dafür gefeiert, dass er seinen Grammy ins Klo gespült hat. Und naja, ihr wisst wahrscheinlich, wie es dann weiterging. Also für mich ist das cool, aber wenn man sich die Liste anguckt, Cool and the Gang Celebration, mega geiler Song, Lady Marmalade von La Belle auch mit dabei. Aber das sind, und jetzt Nas Illmatic, das ist alles, das ist so ein Mainstream-Ding, Alter. Ich will jetzt nicht sagen, dass Illmatic Mainstream, nee, warte mal kurz, Base. Ich will nicht sagen, dass Illmatic Mainstream-Album ist, aber dieser Hype um dieses Album, dieser Hype, der ja auch berechtigt ist bis zu einem gewissen Teil, der hat das überhaupt erst ermöglicht, aus meiner Sicht. Das ist so ein typischer, da fehlt jetzt noch irgendwie ein Michael Jackson. Eigentlich müsste doch Michael Jackson drin sein. Janet Jackson ist mit dabei, seht ihr doch, guck mal. Das sind irgendwie Sachen, wo ich denke so, Jungs, schon wieder ein Nas, schon wieder ein Busta Rhymes, schon wieder ein 50 Cent. Alles,
was man könnte da viel rein interpretieren. Nas sag ich schon, Dan.
Ja.
Ich bin voll bei dir. Also so Preise, die ganzen gesellschaftlichen, hochkulturellen Preise gehen mir auch ziemlich an den Eiern vorbei.
Ja, ihr seid Untergrund.
Wir sind Untergrund. Könnte auch von mir aus, wenn er da aufgenommen, also der Grund, warum man da aufgenommen wird, das könnte ich auch so ein bisschen in Frage stellen, weil, also ich meine, die unsere Menschlichkeit widerspiegeln und unsere Kultur der letzten 143 Jahre geprägt haben. Diese beiden Punkte müssen anscheinend, also ich finde es cool, dass es sowas gibt und das gemacht wird, aber diese beiden Punkte, diese Menschlichkeit und die Kulturprägung, die müssen immer irgendwie zusammenpassen und die müssen immer irgendwie zusammenhängend sein, ansonsten landest du dann nicht. Also wenn, Dan, du hast es schon so ein paar Sachen da vorgelesen, also wenn man sich für die ganze Liste vorliest und wenn man jetzt vergleicht, wie viel, wenn man jetzt bei Rap bleibt, wie viel Rap-LPs, Tondokumente es gibt, in der Conscious Rap hochgehalten wird, also wo es um die Menschlichkeit geht, aber vielleicht von einem kleinen Künstler, für einen nicht so Mainstream präsenten Künstler, wo man sagt so, aber was der da von sich gibt, was der da sagt und was der für eine Message bringt, ja. warum landet der nicht in dieser Recording Registry? Nein, er ist halt nicht so berühmt.
Ja, aber warum sind nicht die Poor Righteous Teachers mit dabei? Wieso ist nicht KRS-One mit dabei? Warum? Wo sind denn die Leute? Warum haben sie sich ihre Lorbeeren nicht verdient? Nein, sie nehmen natürlich Nas Illmatic, weil sie dann wahrscheinlich gesehen haben, Google-Einträge, 100.000 Leute, die Leute sprechen immer noch 25 Jahre, 26, 27 Jahre nach dem Album, immer noch von diesem Meilenstein, was es ja auch ist. Ich will ihnen ja nicht seine Credits wegnehmen. Nas ist einer der größten Rapper aller Zeiten. Aber es gibt genauso gute, wenn nicht noch mehr, noch bessere Künstler, die ebenfalls sich ihre Lorbeeren verdient haben, die aber keine Sau kennt. Und deswegen nehme ich solche Auszeichnungen auch überhaupt nicht ernst. Und alle Leute, die irgendwas posten, Nas hat endlich seinen Grammy gewonnen, endlich hat er es geschafft. Ja, und jetzt?
Ich kann mir auch vorstellen,
außer Kohle.
Ja, ich weiß nicht, wie Nico das sieht. Ich kann mir auch vorstellen, so viele haben ja gesagt, er hätte für Illmatic damals schon längst seinen Grammy kriegen sollen. Da gab es ja auch so, ne, als er jetzt seinen Grammy für King's Disease bekommen hat und so, ja, für Illmatic hätte er schon längst einen Grammy verdient. Vielleicht hat das auch alles miteinander zu tun, natürlich, ne? So ist das so, er kriegt da seinen Grammy, jetzt für King's Disease auch völlig zu Recht vermutlich irgendwie, da weiß man nicht. Und dann sagt, okay, wenn er jetzt seinen Grammy hat, dann müssen wir ihn aber auch irgendwie mit in die National-Dingsterbombs aufnehmen, damit das alles irgendwie Hand und Fuß hat.
Ja.
Ich überleg, wo ich jetzt gerade einsteige. Es gibt so viele Punkte, wo ich wieder mitmachen könnte. Ich glaube, dass KRS-One da nicht drin steckt oder Privileged T-Shirts, hängt ja auch einfach damit zusammen, dass das ja vom Ansatz etwas ist, was hier mehr von der gesellschaftlichen Mitte geprägt wird. Und das heißt ja auch einfach nur, dass du damit von dem, was diese Künstler gemacht haben, vom Rand der Gesellschaft, noch nicht bis zur Mitte dieser Gesellschaft gekommen bist. Das liegt an zwei Seiten. Es ist immer ein Sender- und Empfängerthema. Und vielleicht ist es auch aus besagten ursprünglichen Gründen, die du auch gesagt hast, daran, dass es dir ja scheißegal ist, ja auch gar nicht so schlimm. Und nein, insofern ist es dann auf der anderen Seite hier sogar wieder positiv zu sehen, was durchstößt und man sich dann anhand dessen auch sieht, okay, alles klar. Nas, Illmatic, das kriegt ihr mit. Ja, ne? Aber das andere kriegt ihr nicht mit. Dann kann ich auch sagen, ja, okay, dann ist der Scheiß ja noch geschützt vor euch. Wisst ihr, was ich meine?
Ich find's so schade, weil so Nas Illmatic, das ist so Michael Jackson Thriller Album im Hip-Hop Independent Bereich, so, weißt du, das kennt wirklich jeder und jeder, der sagt, ich bin in den 90ern, habe ich das mitbekommen, dann war Nas Illmatic unter meinen Top 3 Alben. Es ist das beste Album aller Zeiten, weil es einfach das derbste, die derbsten Produzenten. Es stimmt ja auch, aber man kann ja nicht immer nur auf ein Album rumreiten. Das ist ja auch irgendwie, damit mache ich die anderen Alben, die eigentlich ebenso oder ebenbürtig sind, eigentlich, wenn man es 1:1 vergleicht, gibt es auch Alben, die wirklich auch genauso gut klingen, die halt die Leute aufgrund dieses Phänomens, aufgrund dieses Michael Jackson Thriller, Most Sold Album, bestes Album im Visier, was ja Illmatic ja auch irgendwie hat im Hip-Hop-Independent-Bereich oder jetzt auch gar nicht mehr im Independent-Bereich. Nas ist ja eh im Mainstream-Olymp angekommen, aber diese Wertschätzung den anderen Alben gegenüber dann so automatisch erfolgt, also für mich zum Beispiel ist das so, dass sie sagen, Illmatic ist das beste Album aller Zeiten, dann sage ich, ja, weiß ich nicht, hör dir nochmal die Diskografie an von allen anderen und dann setzen wir uns nochmal an den Tisch und wenn du sagst, dass Illmatic immer noch dein Top-Album ist, dann ist das okay, dann ist das deine Meinung, aber einfach das so zu sagen, zu behaupten, diesen Hype mitzumachen, das ist für mich nur 3 Meter weit irgendwie gedacht.
Ja, aber das hängt doch ganz logisch damit zusammen, dass du, wenn du sowas allgemein bewerten möchtest, gehst du natürlich automatisch auch über die allgemeingültige Meinung. Und wenn die nun mal anhand von Verkaufszahlen oder sonstigen Parametern bemessen wird, also von Zahlen, dann zeigt das doch, ja, okay, nicht nur ich bin der Meinung, dass es ein gutes Album ist, sondern 2,5 Millionen andere Menschen auch. Und das gilt dann eher, als wenn du sagst, nicht nur ich bin der Meinung, sondern 2500 Vinylkäufer auch.
Naja, aber die anderen, die Platten von den anderen gekauft haben, vielleicht sind ja 5,7 Millionen Käufer von Poor Righteous Teachers weltweit der Meinung, dass das eher das bessere Album ist. Deswegen, also wie würdest du das aufziehen? Wie würdest du so etwas bewerten? Das funktioniert halt nur, indem du das nimmst, was wirklich, wie du es schon sagst, eigentlich die Masse auf dem Schirm hat und dann nimmst du das, weil es jeder kennt und weil es einen großen Impact hat. Und das ist ja auch der Sinn, warum es diese Wichtigkeit ja hat, warum das ja hier aufgenommen wurde. Es ist ja der Grund, weil es alle kennen und weil es so einen großen Impact und so einen großen Hype hat. Sonst würde ja nicht Kool & The Gang Celebration, würde doch dann nicht da drin landen. Ich meine, das ist ein geiler Song, den feiere ich immer noch. Aber das ist doch genau der Beweis dafür, dass es doch eher etwas mit einem Hype hat, mit einem kommerziellen Erfolg. Und das ist eigentlich die Grundlage, um da in diesem Register zu landen.
Das ist halt der größte Nenner, ne? Wie Nico schon gesagt hat, dass die größte Nenner sind Klickzahlen. Heute wären es Klickzahlen, früher waren es auch Verkaufszahlen.
Ja, aber das ist aber auch szeneintern. Gibt es diesen Bemessungsgrad doch genauso?
Natürlich gibt es immer so Querstimmen, die sagen, da gibt es ganz andere Leute, die haben nicht so viel. Die haben
ja,
nicht
genau,
so viel,
aber auch da gibt es doch, da gab es in der Verhältnismäßigkeit, geht es doch da auch darum, ob sich jetzt, keine Ahnung, 10 Leute darauf einigen, dass das Album gut ist oder 100. Ob jetzt 10 zu dem Konzert gehen oder 100 im Untergrund, im Club, wo es sonst kein anderer mitkriegt und der Mainstream nichts davon zu tun hat. Auch das ist ja eine gewisse Form von Bewertung und damit auch Einordnung der Musik. Insofern ist, glaube ich, darf man nicht per se dass es Musik gibt, die nun mal aufgrund von Zahlen bewertet wird, also per se so zu verteufeln.
Nee, ich glaube auch nicht, dass wir es in Frage stellen, aber schon, dass wir sagen, es haben, wie Dan schon gesagt hat, das bin ich auch bei ihm, dass auch andere Leute es verdient hätten. Aber wie will man da eine Grenze ziehen? Das ist immer die Problematik.
Genau. Das ist ja halt ehrlicherweise das, worauf ich hinaus will. Ja. Die Grenze ziehst du dann am Ende über gewisse Zahlen. So. Ja. Und das so, ist, glaube ich,
der Grund, warum das passiert. Noch mal zu dem Thema für eine Minute oder vielleicht auch länger, man weiß es ja nicht. Ja. In Deutschland ist dieses Archiv, wer ist das Musikarchiv der Deutschen Nationalbibliothek? Vermutlich. Der Pendant dazu? Wer würde da. Ich habe mich da nicht schlau gemacht. Oder ich brauche da, glaube ich, eine Registrierung oder so, wer da vielleicht schon drin gelandet ist. Ich gehe mal davon aus, dass im Musikarchiv der Deutschen Nationalbibliothek noch keine Deutschrapper oder so gelandet sind. Weil da sind ja auch CDs, Original, also Noten, Schallplatten, das ist alles Mögliche hinterlegt, alles, was mit Musik zu tun hat.
Ja, das weiß ich gar nicht. Da sind wir auch wieder ein paar Jahre zurück. Hier sind sie noch nicht so, hier haben sie noch nicht so viel Bock auf die guten Sachen.
Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie du da reinkommst oder welche Kriterien es da geben muss.
Das wäre mal ganz interessant.
Es gibt eben auch so ein vergleichbares Archiv in Deutschland.
Wollte ich gerade sagen, aber Carla, wir haben doch bestimmt auch in den letzten Wochen irgendwo mal so eine Situation gehabt, wo über Deutschrap und Bewertungen von irgendwelchen. Was mal, vielleicht für Carla ist im Hintergrund, vielleicht hat die noch eine Idee, dann kann die das mit reinwerfen nochmal in unseren Chat. Ansonsten bin ich mir aber schon ziemlich sicher, dass wir, was das Grundthema, die Grundtenor angeht, schon noch ein bisschen weiter davon weg sind. Wenn dann mal das Textbuch von Vasi ist ins, ins oder was das von Vasi, auf jeden Fall dieses Textbuch da ins Stuttgarter Museum schafft, dann sind das so Einzelfälle.
Naja, aber, oder dieses das Heidelberger Ding, wo so die Sachen von Torch
tun. Ja, genau. So. Aber, ne? Aber noch kein Grundkonsens in der musikgenössischen Hochkulturwelt, die sagt, ja, Rapper, oh, Alben, damit beschäftigen wir uns. Bambule, das war bestimmt ein super Ding. Sondern das ist für die immer noch yo, yo, yo und die Finger.
Naja, vielleicht gekreuzt. Haben sie aber auch noch nicht die Reimbanditen gehört, weil die gehören für mich auf jeden Fall ins Musikarchiv.
Ich habe das Gefühl, Leute, ich habe das Gefühl, also ich find das ja toll, so, aber ich habe das Gefühl, das wird hier so ein Running Gag hier immer so.
Ja, und die Frage, ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob das auch immer so ein versteckter Diss ist, weil Dan gerne Teil der Reimbanditen gewesen wäre damals, aber ich weiß nicht, ob ich das schon kannte.
Einfach aber, zu der Zeit habe ich ja noch auf Englisch gerappt. Für mich war Deutschrap absolut rotes Tuch zu der Zeit. Das kam erst ein paar Jahre später.
Da hat er noch in die Hose, hat er noch in die Windeln geschissen. So.
Ja, bitter. Bitter.
Da war ich schon da.
Es sind ja nicht nur geschichtliche Bücher, die ihm quasi Preise um den Hals hängen, ne? Sondern das ist ja das Schöne bei Nas, der kriegt es ja auch, und das ist dann auch wieder ein Qualitätsmerkmal, finde ich, auch in der Neuzeit nochmal hin. Hat ein sehr gutes Album gemacht, zum Beispiel dieses Jahr, oder letztes Jahr ist das ja gewesen, glaube ich.
Ja, ich habe mit King's Disease hat er ja den Grammy gewonnen. Ich habe mich mit dem Album noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt tatsächlich, weil ich sollte ich vielleicht mal tun.
Also wenn ich sag, wie es ist, wenn ich ihr wäre, ich würde es machen. Es lohnt sich. Ist wirklich, also echt, ich bleib dabei. Für mich ist es eins der drei stärksten Nas-Alben of all time.
Also ich muss sagen, ich war echt überrascht, als ich den Credit gesehen hatte, produced by Hit-Boy. Da dachte ich, boah, das wird jetzt bestimmt so ein krasser Trap-Teil so, aber das war echt, ich war echt überrascht, auch von der Vorab-Single Ultra Black. Das war echt soulful. Also da muss ich sagen, da war ich vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt. Und ich muss sagen, das Album ist echt so solide, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es eines seiner besten Alben ist. Es ist etwas, was zu erwarten war, würde ich mal sagen. Also es ist ein gutes, solides Nas-Album. Aber jetzt halt auch für mich kein Meilenstein. Aber ist ja auch wie immer Geschmackssache. Aber das Positive, wie gesagt, für mich, Hit-Boy hat da echt gute Beats abgeliefert.
Und es ist ein Grund für Preise, oder?
Und ein Grund dafür, dass wir ja einen Song aus dem Album hören, oder?
Ja. Welchen nehmen wir?
Ich würde vorschlagen, wir spielen den Song auch gleich komplett aus, weil wir sind auch gleich schon am Ende der Show. Wir haben jetzt noch 2 Minuten. Also wenn ihr wollt,
können wir jemanden grüßen. Ach echt? So weit sind wir schon wieder durch? Ich dachte, wir haben noch Zeit für irgendwas. Ja, dann kann ich euch eigentlich nur noch eine schöne Woche wünschen. Ne? Wir hören uns für eine weitere Produktion, glaube ich, diese Tage nochmal wieder. Ihr da draußen hört euch jetzt einfach nochmal diese Folge Love and Hate nochmal an. Dann geht ihr jetzt zu Mixcloud und hört euch den Rocking with the B-Bass Mix an, den allgemeinen. Und dann kommt, glaube ich, auch bald eine Talking with the B-Bass, oder, Dan?
Die kommt nächste Woche.
Heute in einer Woche.
Bumo.
Leute. Und in diesem Fall.
Kleine Werbung. Ja, Schall und Rauch und Flo Bese und Klaus Brandenburg sind bei uns zu Gast.
Also. Carla hat übrigens noch nachgeliefert, dass aktuell noch so keine deutschen Themen da drin stecken. Insofern.
Also. Sehr gut.
In diesem Sinne, danke Carla im Hintergrund für redaktionelle Begleitung. Danke Dan, danke Base, dass ihr dabei wart.
Danke auch.
Das war Love and Hate. Und bis nächste Woche. Ganz bestimmt.
Bis dann.
Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao. Was ich will. Was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse.